Ob es klug ist, wenn man seine Vorsätze verrät, also vorher verrät, weil dann kann man zu gut kontrolliert werden, wenn man sie bricht. Aber ich riskiere das mal, selbst auf diese Gefahr hin, da ich Ihnen zweimal bisher die Chance gestohlen habe, Fragen zu stellen, bin ich aus dem Mittagsschlaf mit dem Vorsatz aufgewacht, ich sollte Ihnen diese Chance das dritte Mal versuchen zu gewähren. Also gut, ich versuche es also zu retten, damit Sie können sich darauf einstellen, vielleicht haben Sie das schon abgeschaltet innerlich und sagen, dass Kündigedienst zwar an ist, aber nicht so ernst gemeint, warum soll ich mein Hirn bemühen, und wenn da doch keine Chance ist. Also Sie können mir nachher den Kopf waschen oder mich abschießen oder wie auch immer. Der erste Thessalonicher Brief ist eigentlich blockweise sehr klar gegliedert. Also im ersten Kapitel sprüht es beim Paulus vor Dankbarkeit über das Wunder, dass diese Gemeinde eine so kerngesunde Gemeinde ist. Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe, Geduld in der Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus. Das Echo ist von euch ausgeschallen, dass ihr bekehrt habt, von den Götzen zum lebendigen Gott zu warten auf den Sohn Jesus Christus, der uns vom zukünftigen Zorn errettet. Sowas wie Klares. Dabei hätte alles schiefgehen müssen nach dieser schwierigen Anfangsmission. Wenige Wochen nur Einführung in die Nachfolge von Jesus. Was wussten die schon? Die wussten nicht viel. Also das erste Kapitel. Im zweiten Kapitel redet Paulus zunächst ganz und gar von seinem Dienst, wie er damals in Thessalonich geschah. Trotz der Schwierigkeiten, die er hinter sich hatte, Folter und Misshandlungen in Philippi und der Anstrengungen. Welche Ermutigung, dass Jesus trotzdem Kraft gibt, das Evangelium zu sagen. Und er staunt selber darüber, dass in all den versucherischen Rahmenbedingungen er mutig und klar, ohne Tricks und Versuche zu Fälschung, und er sagt vor Gott, er weiß das, er kennt meine Motive, auch ohne Absichten der Habsucht das Evangelium verkündet hat. Und dann sagt er, aus Mutterliebe habe ich mein Leben mit euch geteilt. Ja, hart gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu versuchen. Ich habe da Klartext des Evangeliums mit euch geteilt und mein Leben. Das nennt er die Mutterliebe. Und die Vaterliebe, das ist die Ermahnung und Tröstung. Und er hat sie beschworen, heilig zu leben, entsprechend zu leben der Berufung. Ihr seid Kinder Gottes, nun lebt so. Im zweiten Teil des zweiten Kapitels und im dritten Kapitel redet er noch einmal von den Schwierigkeiten und den Sorgen, die er hatte um Thessalonich und dass er den Timotheus geschickt hat, dass er darauf gewartet hat, was kommt da wohl für eine Nachricht. Er hatte einfach so viel Sorgen, dass man spürt das wie sein Kummer um diese Gemeinde gewesen. Und wie groß die Freude, dass Gott so treu gewesen ist und sich an dieser Gemeinde bewährt. Übrigens, das bedeutet, dass es überhaupt keinen Grund zum Pessimismus für uns gibt. Die Rahmenbedingungen und die menschlichen, äußeren und gesellschaftlichen Voraussetzungen, seien sie noch so schwierig, sind kein Grund, dass Gott nicht eine gesunde, stabile, dynamische Gemeinde baut. Deshalb gibt es auch heute überhaupt keinen Grund zum Pessimismus. Es gab nie Rahmenbedingungen gesellschaftlich, die förderlich waren für den Bau der. Die waren immer dagegen, die wollten immer nur kaputt machen. Und es sah immer so aus, das wird nichts, das kann nichts werden, ist noch nie was geworden, wie soll das was werden? So. Aber der Herr schafft das Wunder seiner Gemeinde. Und so ist es auch heute. Und auch wenn wir realistisch manches heute sehr kritisch beurteilen müssen, lasst uns nur ja nicht depressiv in Weltuntergangsstimmung versinken. Das hat nur überhaupt gar keinen Sinn und schon gar keinen Grund in der Heiligen Schrift und im Glauben an Jesus. Nun hat er das also nochmal besprochen und hat seinem Herzen da auch Luft gemacht. Und das ist ja wichtig, dass wir daran Anteil nehmen. Auch das gehört zum Worte Gottes. Und dann sagt er, worauf kommt es jetzt an? Worauf kommt es jetzt an? Und jetzt fange ich mal doch noch zwei Verse im Kapitel 3 an, bevor wir dann 4 lesen. Denn beginnt er jetzt dieses Thema. Euch aber lasse der Herr, also nachdem er von sich selbst gesprochen hat und seinen Sehnsüchten, Hoffnungen, Täuschungen und Freuden, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Also wenn wir Amen sagen, dann sagen wir, jetzt ist Schluss. Das ist halt, heißt das bei Paulus überhaupt nicht. Er muss nur zwischendurch einmal bekräftigen, dass es war. Worauf kommt es jetzt an? Dass ihr lebt in Heiligkeit vor Gott, bis unser Herr Jesus mit all seinen Heiligen kommt. Er möchte also, dass wir das Ziel im Auge haben. Er sagt nicht, hoffentlich geht's gut und so halbwegs, hoffentlich wird's nicht noch schlimmer mit all den äußeren Schwierigkeiten. Das ist alles nicht sein Thema. Nur eins ist, dass er untadelig in Heiligkeit lebt und bis Jesus der Herr kommt mit all seinen Heiligen. Also diese Ausrichtung auf den kommenden Jesus, das ist das Kernmerkmal. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Christen. Ja, da ruft Frau Merkel gerade an, die so viel. Deshalb muss man ja immer Handy anlassen, das könnte ja die entscheidende Berufung sein. Wo war ich stehen geblieben? Wie bitte? Du musst immer aufpassen. Das ist bei alten Männern ist das so. Wie was? Okay. Wenn alte Männer nämlich einen Faden verlieren, ist immer schlecht. Und so im bestimmten Alter ist die Gefahr real gegeben. Okay. Das ist Advent. Ob sich das in Deutschland nochmal durchsetzt, dass Advent nichts damit zu tun hat, Vorbereitung durch Plätzchen backen auf die Feiertage. Darauf braucht es keine Vorbereitung, weil Jesus ist gekommen, ein für alle Mal, und das wiederholt sich nicht wie verrückt. Klar, es kommt darauf an, dass er ein Herr wird in unserem Leben und dass Menschen das kapieren und dass die Botschaft, Gott ist Mensch geworden, er war in Christus, versöhnte die Welt, das Kind in der Krippe, das muss bekannt gemacht werden. Aber eine merkwürdige, heidnisch-religiöse Vorstellung, als ob wir im Zirkel jeden Jahres das nun, als wäre er jetzt gar nicht gekommen und jetzt kommt, wird er demnächst geboren, ist Unsinn. Die Adventszeit war immer eine Zeit der Erwartung auf den kommenden Herrn. Deshalb war sie eine Fastenzeit und die Bibeltexte des Advent richten uns aus, unser Wissen, auf den kommenden Herrn, auf sein Gericht, auf die Hoffnung der neuen Welt. So. Und das ist das Ziel. Kirchenjahr ist eine große Hilfe, so in der Gestaltung des Lebens. Ich möchte das nicht missen, haben Sie ja kein Missverständnis. Aber das eigentliche Leben ist nicht eine Kreisbewegung, sozusagen im Kirchenjahr, dass man immer wieder rund mit der Paula und dann ist Jesus ganz mausetot an Karfreitag und dann tun wir so, als ob er an Ostern wieder aufersteht. Das ist so die heidnische Winter, Frühling, Sommer, Herbst Religion. Ja, heidnische Religionen bewegen sich im Kreislauf, des natürlichen Kreislaufes. Man kann über die Natur manches nachdenken. Aber die biblische Geschichte hat eine Zielrichtung. Wir leben in der Erwartung des kommenden Herrn. Und das ist wichtig. Und da redet er von Heiligkeit. dass er in Heiligkeit, untadelig vor Gott lebt. Er wird kommen mit seinen Heiligen. So, und dann, man muss ja auch manchmal über die Kapitelgrenzen hinweglesen. So schön und hilfreich das ist, um sich zurechtzufinden in der Bibel, dass da Kapiteleinteilungen und Verseinteilungen sind. Manchmal, wenn man sich zu stark daran orientiert, verliert man auch den Sinnzusammenhang. Lesen Sie mal die Bibel gelegentlich, auch als ob es all diese Ziffern dazwischendurch nicht ging. Da geht Ihnen manches auf. Denn jetzt geht es in Kapitel 4, Vers 1 weiter. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was er ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und wenn jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist sein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. So, was ist Heiligung? Klarer kann man es nicht sagen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es kommt wiederholt vor, er hat euch berufen, nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung, Vers 7. Das ist also die Zusammenfassung dessen, wie Gott sich unser Leben in der Nachfolge von Jesus vorstellt. Nun muss man, um da nicht total schief zu liegen, sich zweierlei vorstellen. Einmal redet die Bibel davon, dass wir heilig sind. Was ist heilig? Nun, unsere Vorstellung von heilig ist natürlich durch die traditionelle Gebrauch dieses Begriffes in der Kirchengeschichte, geprägt durch die katholische Kirche, bestimmt. Da haben wir diese Heiligen da mit dem Suppenteller auf dem Kopf. Und das sind natürlich Leute, die haben angeblich keine Fehler und keine Sünden und sind irgendwie total. Ich bin ja kein Heiliger, sagen die Leute, um zu sagen, dass sie halbwegs gesunde, normale Menschen sind. Also irgendwie ist das mit den Heiligen nicht so für die Wirklichkeit scheint bestimmt. Gut, man kann es nicht ändern, dass Menschen solche Ausdrücke missbrauchen und gebrauchen und entstellen, wie sie wollen. Biblisch aber ist zunächst einmal heilig ein Beziehungsbegriff. Gott ist heilig, er allein ist heilig und wer zu ihm gehört, ist heilig. Ganz und gar zu Gott gehören. Letzte Woche hatte ich in Jerusalem eine Führung mit einer Gruppe im jüdischen Viertel und da führte uns ein säkularer Jude, war ein ganz kluger Kerl aus der Schweiz stammend und lebte sein Leben lang schon, weiß ich, über 5 Jahrzehnte in Israel und er sagt, es gibt überhaupt keine heiligen Orte, das wurde richtig wütend, nur Gott ist heilig, das Leben ist heilig und so, aber keine heiligen Orte. Nun, das ist biblisch ein bisschen anders, weil es gibt heilige Töpfe und heilige Pfannen, da brät man keine Spiegeleier drin zum Frühstück, sondern die werden eben exklusiv und ausschließlich für den Gottesdienst im Tempel gebraucht. So, das ist ganz und gar zugehörig zu ihm. Deshalb kann Paulus Brief eröffnen und schreiben an die Heiligen in Korinth. Und wenn man den ersten Korintherbrief liest, dann merkt man, dass das eine ziemlich schräge Truppe war. Die führten Prozesse gegeneinander, die Männer gingen nach der Gebetsstunde in Puff, fanden die alles ganz okay, was man so machen kann. Das war eine Truppe. Schräger geht's gar nicht. Trotzdem sagt Paulus die Heiligen in Korinth. Weil sie wussten, die Fehler waren offensichtlich, aber sie gehörten zu Jesus. Sie hatten sich zu Jesus bekehrt, Vergebung der Sünden empfangen und sie bekannten sich zu Jesus. Sie gehörten zu ihm, das sind die Heiligen. So, das ist das eine. Man ist entweder heilig oder ist gottlos. Dazwischen gibt's eigentlich nichts. Entweder gehöre ich zu Gott durch Vergebung der Sünden, begnadigt durch Jesus, bin ich ein Heiliger. Oder ich bin gottlos, ich bin getrennt von ihm, gehöre ich nicht zu ihm. So, das ist das eine. Und heilig wird man dadurch geschenkweise. Also die verblüffende Frage, sind Sie ein Heiliger, müssten Sie so klar mit Ja oder Nein beantworten. Wer sagt, versuche ich zu sein, der ist schon wieder auf der moralischen Schiene abgerutscht. Aber nicht biblisch ist das ein Beziehungsbegriff. Ich gehöre ganz und gar zu, ja, ich, Halunke, gehöre ganz und gar zu Jesus, weil er für mich am Kreuz gestorben, für mich auferstanden ist und ich bin sein Eigentum. So, das ist das eine. Aber nun, was ist Heiligung? Das ist sein Wort, das einen Prozess beschreibt. Und ja, sagt er, es ist doch so, du bist Kind Gottes und weil du ein Kind Gottes bist, will er dich erziehen. Das ist doch so. Die Kinder, unsere Kinder werden doch nicht durch Erziehung geboren. Aber wenn sie gezeugt und geboren sind, uns geschenkt sind, dann werden sie erzogen. Dann darf das doch nicht umkehren. Man darf doch jetzt nicht sagen, die Erziehung, dass man lernt, mit Messer und Gabel zu essen und sich anständig zu benehmen und Dankeschön zu sagen und so. Das muss man lernen, das übt man ein, da wird man korrigiert. Aber man kann nicht sagen, dadurch, dass man so erzogen wird, wird man ein Kind Gottes, ein Kind. Man kann keine Menschen zu Christen erziehen. Das ist natürlich der große Missverständnis, in der Kirche, seitdem man gedacht hat, man könnte Wiedergeburt würde durch die Kindertaufe geschehen. Das ist natürlich ein Irrglaube, widerspricht der Bibel. Luther hat das auch nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Im Gegenteil, es ist eine Anklage, du hast es schriftlich gekriegt, auf deinen Namen nennen, aber du hast es verachtet, du hast es weggeschmissen, du hast das Geschenk nicht angenommen, nicht angehört. Also, natürlich ist das eine weit verbreitete Irrlehre und versaut die Gewissen, ein Narkosemittel für die Gewissen. Ich sage, ich bin ja getauft, ist ja alles okay. Nein, das ist das Angebot, das Geschenk. Wenn ich das nicht einlöse, ist wie mit einem Scheck, den ich überreicht bekomme. Hat man heute gar nicht mehr so Schecks. Ne? Das kriegt man alles irgendwie unserer Art von Banking. Na gut, aber es gab es mal. Sie kennen ja diese Zettel da mit Papier, unterschrieben, auf Namen ausgestellt möglicherweise noch. Aber wenn Sie den nicht einlösen bei der Bank, dann kommt nichts auf Ihr Konto. Sie können auch zerreißen, Sie können den auch anzünden und verbrennen. Dann hat nichts genutzt, dass Sie einen Scheck hatten. Hat auch nichts genutzt, dass er auf Ihren Namen ausgestellt war. Ist also garantiert, dass Ihr Vermögen war. Ist futsch. Er muss eingelöst werden. So ist das mit der Taufe, aber das ist nicht mein Thema, das streife ich jetzt nur. Aber wenn ich zu Jesus gehöre durch Vergebung der Sündenerneuerung und Wiedergeburt, dann bin ich sein Kind aus Gnade. Das bin ich jetzt. Das ist, wenn ich mich schlecht benehme. dann habe ich ein Problem. Und Jesus möchte, dass ich mich zu benehmen lerne, dass ich mich so verhalte, wie das einem Königskind entsprechend ist. Und das ist Heiligung. Weil ich heilig bin, möchte er, dass ein Prozess der Heiligung, des heiligen Lebens sich entwickelt. Dass das geschieht. So, und jetzt sagt er interessanterweise, wenn Sie in diesen Text, steht er da reingucken in Vers 1, zweimal steht in den Versen, in dem Herrn Jesus und durch den Herrn Jesus. Am Anfang heißt es weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Wie geschieht denn jetzt Heiligung? Ist ja kein Geheimnis, dass es auch in dieser Hinsicht extreme alternative Fehlentwicklungen in der Gemeinde gegeben hat in der Geschichte. Also die eine Seite, die sagt, ist ja alles okay, wir sind ja heilig, wir sind ja gerechtfertigt und da kannst du nichts mehr tun und da musst du nichts mehr tun dazu und das ist richtig. Du kannst nichts dazu tun, um Kind Gottes zu werden. So, und die andere Seite ist, aber du musst das, aber wenn du dich jetzt nicht bemühst, dann bist du wieder weg vom Fenster. Und deshalb, ja klar, so steht es im Hebräerbrief, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, schon ein Ernster, es geht hier nicht nur um ein bisschen Kosmetik. Aber der Imperativ, der Impuls, da müssen wir uns auch jetzt ernsthaft bemühen, dass unser Leben heilig wird, das hat in der Regel zu einem unglaublichen Krampf in der Christenheit geführt. Und das wäre noch das geringste Übel, was viel schlimmer ist, weil es in der Regel zu verlogener Heuchelei geführt hat. Dass ausgerechnet dort, wo der Kampf um ein heiliges Leben am höchsten gehalten wurde, war die Heuchelei, also das Lügen, das Leben mit einer frommen Fassade, hinter der sich der ganze Dreck sammelte, da war das am häufigsten. Deshalb sagen die Leute heute auch, heftiger die Leute moralisch reden, umso kritischer muss man sein, wahrscheinlich haben sie genau an diesen Punkten selber Dreck am Stecken. Das ist natürlich schon eine bittere Wahrheit, wenn sich das bestätigt. Aber was ist es denn nun? Wie kann man denn zwischen diesen beiden falschen Extremen geradeaus durchkommen und wie ist denn das richtige Leben? Nun, Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, dass Jesus Christus uns von Gott gemacht ist zur Rechtfertigung, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung unter anderem. Er ist uns zur Heiligung gemacht. Das heißt, wir sind leben in Gemeinschaft mit ihm, mit Christus ein Kuchen sein, hat Luther das genannt. Also unlöslich zusammen, meine Sünde und seine Heiligkeit. Wir haben getauscht, wir sind zusammen, wir sind verbunden, er in mir und ich in ihm. Und nichts geht jetzt ohne ihn. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und trotzdem ist diese Lebensverbindung jetzt nicht so wie eine Depotspritze, automatisch, alles geht über das vegetative Nervensystem, sondern Jesus sagt in Johannes 15, wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ich in euch und ihr in mir. Da sagt er, ich liebe den Vater, deshalb halte ich seine Gebote. Wenn ihr mich liebt und wenn ihr meine Gebote, haltet ihr meine Gebote. So, das heißt also, es ist durchaus das Wort Gottes, das Gebot Gottes, das uns gesagt wird und auf das wir Antwort geben, in Gehorsam oder Ungehorsam, aber immer in dem Bewusstsein, ich kann nichts, ich kann es nicht bewirken. Ich muss es nicht tun, um Gottes Kind zu werden, das ist erstmal weg. Ich bin Gottes Kind, da beißt keine Maus einen Faden von ab, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Das ist gewiss. Gott hat es bestätigt in der Auferweckung. Der Heilige Geist hat es mir ins Ohr gesagt. Ich bin Gottes Kind. Weil ich das bin, möchte ich aber so gerne aus Liebe und Dankbarkeit dem Willen Gottes entsprechend leben. Das aber kann ich nicht. Herr, wenn du das willst, dass ich das tun soll, dann schaff in mir das Wunder, dass das geschieht. Er hat uns geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Aus dem Epheserbrief eine interessante Formulierung. Er sagt, selbst unsere guten Werke, die er möchte, dass wir sind, die hat er sozusagen vorgefertigt. Und also dürfen wir reinschlüpfen wie in Schuhe oder Jacken, die wir anziehen, in denen wir gehen. Es geht jedenfalls alles nur durch Jesus. Ich habe euch die Gebote Gottes gesagt, sagt er. Er muss das ziemlich intensive Lektionen gemacht haben in Thessaloniki in den 4 Wochen. Was da abgegangen ist, er sagt nämlich hier ausdrücklich, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Das heißt, er hat im Namen von Jesus ihnen die gegeben, hat gesagt, es geht nicht darauf an, ob ich Paulus das für richtig halte, sondern ich sage euch, das sind die Gebote, die der Messias Jesus bestätigt hat. Also die ganzen Gebote des Alten Testamentes, die der Messias bestätigt hat, wie in der Bergpredigt, das deutlich ist, gibt er ihnen als gültig weiter. Erklärt ihnen zugleich, welche Gebote des Alten Bundes im Messias erfüllt werden und deshalb jetzt nicht mehr erfüllt werden müssen. Zum Beispiel die Reinheitsgebote, die Beschneidungsgebote und so weiter. Darbringung der Opfer der Versöhnung. Das ist Jesus erfüllt, ist nicht weg, ist erfüllt und muss deshalb jetzt nicht mehr getan werden, weil Jesus es getan hat. Also alle Gebote durch Jesus. Die ganze auch aktuelle Debatte, die wir heute haben. Welche Gebote gelten denn jetzt und wie gelten sie? Gebote Gottes werden uns gegeben durch den Herrn Jesus Christus. Jedes Gebot des Alten Testamentes wird durch Jesus gültig. Da gibt es über viele Gebote. Im Alten Testament steht die Todesstrafe. Da sagen sie, ja, wollte denn die Leute steinigen? Durch Jesus, er ist für uns am Kreuz gestorben, er hat das Gericht getragen. Deshalb predigen wir nicht mehr die Todesstrafe für bestimmte Sünden. Wir sagen, wir halten an, in Jesus ist es geschehen. Und wenn du umkehrst, darfst du das für dich gelten, gilt das für dich. Wenn du nicht umkehrst und das Geschenk von Jesus nicht annimmst, wirst du am Ende der Zeit im Gericht Gottes gestraft werden mit ewiger Verdammnis. Wegen deiner Werke und wegen deiner Taten. Das ist eine ganz klare Aussage von Jesus und im ganzen Neuen Testament. Also durch Jesus. Durch Jesus gehen die, werden sie radikalisiert zum Teil, werden sie in einen neuen Zusammenhang gestellt, wie das Sabbatgebot. So. Das gilt übrigens auch für das Ehebruchgebot, gilt für die ganze Debatte um praktizierte Homosexualität. Jesus hat das fest, ganz klar festgelegt, was gilt. Sagen die Leute, um das in Fußnote zu sagen, sagen die Leute ja immer, Jesus hätte nichts zur Homosexualität gesagt. Musste er ihn. Er hat positiv die Sexualität für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, Matthäus 19, bestätigt. Habt ihr nicht gelesen? Die Schrift steht 1. Mose 1, 27 zitiert er. Bestätigt das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden, obwohl er auch wusste, dass menschliche Familien die Ehen arrangiert hatten. Aber wenn sie arrangiert sind, sind sie von Gott zusammengeführt. Sexualität gehört nach der Bibel in die Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau und alles, was außerhalb ist und davor, nennt die Bibel Unzucht, Porneia. Und selbstverständlich für das ganze jüdische Volk damals selbstverständlich war, praktizierte Homosexualität ist Unzucht. Genauso wie Ehebruch, vor- und außereheliche Sex Unzucht war. Da musste Jesus nichts ausdrücklich zu sagen, weil alle Juden das für selbstverständlich anerkannt hatten, was in der Tora stand. Da sie aber in Ehescheidungssachen total lax waren, wurde Jesus ausdrücklich gegen den herrschenden Trend damals und sagte, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da musste etwas sagen. Als das Evangelium in die europäische griechische Welt kam, wo die homosexuelle Praxis das Normale war, wie bis heute in Europa, da muss klar gesagt werden, was Unzucht ist und was in Jesus Gebote Gottes sind. In Korinth war das schlimmer, aktuell, aber in Saloniki war das wahrscheinlich genauso. Es wird in den Briefen jetzt nicht ausdrücklich erwähnt, ein bisschen wird es erwähnt in unserem Text hier gleich. Nur die homosexuelle Praxis wird hier nicht erwähnt. In Korinth war das noch stärker ausgeprägt. Aber in der Hafenstadt Saloniki war das auch gang und gäbe. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn wir noch sagen, Jesus wird ja, also das ist völlig klar. Heiligung ist der Wille Gottes, den Willen Gottes im Leben verwirklichen. Nicht um gerecht zu werden, nicht um Kind Gottes zu werden, das ist Krampf. Das kann man nicht, das ist Geschenk. Aber aus Dankbarkeit, aus Liebe, die Leidenschaft haben. Herr, schaffe du in mir, was du willst. Und ich will dir vertrauen, wenn du sagst, dass ich das tun soll, dann will ich dir vertrauen, dass du in mir schaffst, was du willst. Also durch den Herrn Jesus Christus. Das ist immer. Darf man keinen Augenblick aus dem Blick verlieren. Nachdem er das grundsätzlich gesagt hat, wird Paulus sehr konkret. Und er nennt zwei Dinge. Also ich sage ja immer, obwohl ich die Statistik nicht klären kann, es sind die beiden, 80% aller menschlichen Probleme kommen entweder von Sex oder von Geld. Und was nennt er hier? Als Konkretion nennt er hier Sex und Geld. Sex und Geschäfte. Also in Vers 3 schon, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und dann wird er sehr explizit, finde ich immer bedauerlich, dass in christlichen Gemeinden nicht so klar über Sexualität geredet wird wie in der Bibel. Der nächste Satz heißt nämlich, und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Die Bibel bringt Sex und Heiligkeit miteinander in Verbindung. Und das ist natürlich einmal das gemeint, überhaupt, wie gewinne ich meine Frau? Das heißt, das ist nicht Geschäftemacherei, das ist auch nicht nur trieborientiert, sondern das ist, Herr, was entspricht deinem Willen, wie passen wir zusammen, können wir gemeinsam deinen Weg gehen. Aber das ist auch für innerehelichen Sex wichtig. Ist natürlich ein Unterschied, ob ein Mann, und das passiert natürlich auch, man redet ja darüber nicht, weil man über Sex überhaupt nicht redet, deshalb passiert ja da viel Trauriges, auch in christlichen Ehen, nur es passiert eben gar nichts mehr. Da steht die Weisheit hinter, Sexualität betrifft den ganzen Menschen und Sexualität wird ein Ausdruck des Respektes, der Ehrerbietung und der Liebe, wenn sie in Heiligkeit gelebt wird. Das heißt, in der Erotik gewinnt ein Mann seine Frau zum Sex in Heiligkeit, mit tiefem Respekt, mit tiefem Empfinden dafür, was ihr gut tut. Was sie braucht. Und er fällt nicht darüber her, um seine Triebe zu befriedigen. Ich weiß ja nicht, ob in ihrer Gemeinschaft oder Gemeinde über sowas mal geredet worden ist. Ich vermute aber, wenn dieser Satz mal vernünftig ausgelegt worden wäre, würde das Elend vieler Ehen nicht stattgefunden haben. Da sagen die Leute, warum habt ihr es dann immer mit dem Sex? Seid ihr verklemmt? Nein, in der Bibel. Anders als bei Lenin und bei den Marxisten und den Kulturmarxisten heute, bei denen war Sex ein Glas Wasser. Lenin hat gesagt, Sex, das ist sowas wie ein Glas Wasser. Das trinkt man und da macht man nicht gleich eine großartige Sache draus. Das ist eben sowas. Ex und Hop, One Night Stand nennt man das heute. Schon großartig, wenn man noch den Hausnamen des Partners weiß, und mit dem noch Frühstück nach der Nacht. Das, in der Aufreißgesellschaft ist das sozusagen das Normale geworden. Sex ist es nicht wert, dass man daraus eine Lebensbeziehung macht. Deshalb haben auch die Christen inzwischen zugegeben, dass auch ihre jungen Leute sexuell zusammenleben können, ohne dass natürlich eine Ehe daraus werden muss und so. Man darf das alles nicht so. Das ist alles eine tiefe Verachtung der Sexualität. Während in der Bibel Sexualität der Körper überhaupt der Tempel des Heiligen Geistes ist und der Paulus in den Korinthern zum Beispiel schreibt, weil sie das Problem hatten, wer zur Prostituierten geht, zur Hure, der wird mit ihr ein Leib. Und habt ihr nicht gelesen, dass die zwei ein Leib werden vor Gott? Das heißt, den Besuch bei der Hure betrachtet der Paulus genauso wie die Vereinigung mit der Ehefrau ein Leib. Das ist die Widerspiegelung der Wertschätzung des Leibes und damit eine Wertschätzung der Sexualität. Und wenn man das alles billig nimmt, dann braucht man da keinen Kasus draus zu machen. Das ist eben Ex und Hop und raus und ist nicht so genau. Ob das wirklich ein Gewinn ist für das Miteinanderleben der Menschen, da kann man ja mit Fug und Recht drüber streiten. Die Bilanz der Seelsorge, finde ich, sieht einigermaßen traurig aus. Und deshalb beeindruckt mich das Selbstbewusstsein derer, die keinerlei ethische Maßstäbe mehr akzeptieren auf dem Gebiet, das imponiert mir nicht. Paulus aber sagt, das ist heilig. Er bringt die Beziehung des Mannes zur Frau in der Sexualität mit der Heiligkeit in Beziehung. Das heißt, Sexualität ist schön, ist kostbar und sie braucht die Einhüllung in die totale Hingabe, in Treue und Liebe. Dann kann sie aufblühen und so hat sie Teil an Gottes Schöpferwirklichkeit. Auch das Leben entsteht und geliebte Menschen geboren werden. So, das ist eine, kann ich jetzt nicht weiter ausführen, ich will nur sagen, wenn es um Heiligung geht, ist interessant, dass Paulus erst über Sex redet und dann über Geld und Geschäfte. Da sollte niemand gehe zu weit und über Vorteile seinen Bruder im Handel. Also da ist der Paulus ganz realistisch und sagte, ihr seid zwar fromm, aber betrügen tut er euch trotzdem, wenn er Geschäfte macht miteinander. Beim Geld hört ja der Spaß auf. Und da sagt er, das soll nicht passieren. Das Heiligung heißt, absolut fair und ehrlich in Geschäften. Gott ist ein Vergelter, sagt er, da droht er. Dann richtig, denn der Herr ist ein Richter, da steht Vergelter über das All, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, da fasst er jetzt beides zusammen, das Fehlverhalten im Bereich Sexualität und in der Geschäftswelt. Heiligung ist die Alternative. Ich finde das einigermaßen eindrücklich, dass Paulus in diesem Zusammenhang diese beiden Bereiche als Konkretion nennt. Es gibt ja auch heute eine Neigung, über Sünde im Allgemeinen, theologischen, als Beziehung, Zielverfehlung, Beziehungsstörung zu denken. Ja, das ist auch richtig. Nur sie ist immer auch konkret moralisch. Sie ist immer auch konkret moralisch. Und so redet die Bibel auch. Es geht um Unzucht, es geht um Verletzung, sexuelles Fehlverhalten und es geht um geschäftliches Fehlverhalten, betrügerisches, egoistisches, habgieriges Verhalten. Okay. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen weiter, als ich wollte, aber jetzt breche ich ab. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, hoffe ich. Nur das Gebet kommt erst nach den Fragen.